Inside Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch.
Fehlende Wohnungen, marode Schulen und einsturzgefährdete Autobahnbrücken. Deutschland hat viel Investitionsbedarf. Experten sehen einen riesen Nachholbedarf in Höhe von 600 Milliarden Euro in den kommenden 10 Jahren. Wo steht Deutschland und was kann man mit seinem Vermögen machen, um es zu erhalten, bewahren und ja im besten Fall vielleicht sogar noch zu vermehren? Darüber spreche ich jetzt mit Rolf Pieper, internationaler Finanzmarktstratege, der CEO der Tri Concept AG aus Liechtenstein. Herr Pieper, schön, Sie hier zu sehen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Schön, wieder in Berlin zu sein.
Sehr gerne. Und wir haben auch wieder sehr viele Themen. Wie ich schon gesagt habe, Deutschland hat viel Nachholbedarf und ist an vielen Stellen leider marode. Wir haben uns ja zuletzt in Stuttgart gesehen. Da hatten Sie auch viele Themen und sehr viel Feedback von den Leuten bekommen. Ja. Was ist der Grund, dass Sie jetzt gerade so durch Deutschland reisen?
Ja, es gibt zwei Gründe. Zum einen natürlich mein Kongress, der ansteht. Also Anfang Juni, 8.6. in Würzburg, mache ich wieder Pieper and Friends. Wir gehen also in die nächste Runde. Bin ganz stolz, dass Markus Krall mit dabei ist. Der ist ja jetzt auch in die Schweiz gegangen, so wie ich schon vor einiger Zeit. Und ich habe einige Experten eingeladen. Also Pieper and Friends geht in die nächste Runde. Und wir haben ein traumhaftes Hotel dafür gefunden, super Referenten. Und das muss natürlich vorbereitet werden. Und ich habe einige Interviews zu diesem Thema. Und das Zweite ist, ich bin gerade auf Interviewreise. Und da kommen ja immer wieder neue Dinge wie neue Gesetze, die gefragt und hinterfragt werden müssen. Und das ist heute mein Thema. Ich habe gleich noch zwei im Anschluss. Also das ist mein großes Thema.
Was ist das ganz aktuelle Thema, was Sie da mitbringen?
Ja, ich muss immer mal nachschauen. Ich habe mir extra einen Zettel mitgebracht. Das VVBG, haben Sie schon mal gehört?
Ich vermute, da steckt ein langer Begriff
hinter. Ja, so wie es in Deutschland immer ist. Vermögensverschleierungsbekämpfungsgesetz. Ganz frisch aus dem Hause Lindner. Am 23.04.25 veröffentlicht. Und wir haben ja in Deutschland nun oder in Europa Großereignisse, sportliche Großereignisse. Und die Geschichte zeigt ja, dass unangenehme Gesetze immer während dieser Ereignisse durchgepeitscht werden. Also ich vermute, da kommt Böses auf uns zu. Also für mich ist dieses Gesetz, ich hatte ja bei Ihnen ja auch die AMLA damals vorgestellt aus Dubai, für mich ist dieses Gesetz der nächste Angriff auf die persönliche Freiheit und auch ein Angriff auf den Rechtsstaat. Alles über 100.000 ist erst zunächst mal unter Generalverdacht gestellt worden. Und wie es bei den Strategien ist, ich hatte ja beim letzten Mal erzählt, so ein bisschen Strategien, also du bist nicht betroffen und wird alles nicht so schlimm, wird es diesmal auch wieder schlimm. Mittlerweile, also der Schleier ist, es geht gegen kriminelle Machenschaften. Die Wahrheit ist, wir sind alle betroffen. Jeder Vermögensgegenstand, jedes Vermögen über 100.000 Euro. Und dann gibt es ja dieses neue Superfinanzamt, was dort ist. Und dieses Superfinanzamt darf dann zukünftig ohne Beschluss, also nur auf Verdachtsmoment eingreifen, hinterfragen, wie ist das Vermögen eigentlich zustande gekommen, wem gehört die Wohnung, wirtschaftliche Berechtigung. Und da gibt es Menschen, die natürlich zu den Verdächtigen gehören. Das sind natürlich einmal die, die in der Tat eine kriminelle Vergangenheit haben, aber auch Menschen wie ich, die in einem Drittstaat wohnen, gelten von Haus aus zukünftig als Verdächtige. Das ist doch unfassbar. Da werden wieder Millionen von uns betroffen sein. Und so wie ich es immer sage, es zieht sich zu gerade. Der Hals wird schon geschnürt, nicht mit der Fliege, sondern die finanzielle Freiheit wird immer mehr angegriffen. Und das ist überraschend, aus dem Hause Lindner jetzt so ein Frontalangriff gegen die Leute. Und dieses Vermögensverschleierungsbekämpfungsgesetz, VVBG, das wird uns noch alle beschäftigen. Da droht Ungemach.
Herr Pieper, sehen wir Sie jetzt wieder in Handschellen wie auf der Investmesse?
Ja, ich fürchte schon, wenn ich hier jetzt alles rauslasse, was ich so sagen will, ist es wieder soweit. Aber das ist doch gut angekommen auf der Messe in den Handschellen, oder?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber wenn wir schon so politisch sind, die Ampel diskutiert ja auch seit Wochen schon über den Haushalt. Würden gerne noch mehr Milliarden ausgegeben. Jetzt platzt da auch noch die Studie rein, dass Deutschland marode ist. Ja. Wir brauchen doch Investitionen, oder?
Ja, Investitionen sind ganz wichtig, aber das ist ja keine Feststellung von heute, dass Deutschland marode ist. Das sage ich seit Jahren, dass wir große Probleme haben: Infrastruktur, Schulen, Bildung, die Corona-Folgen und die Finanzierung ist noch nicht richtig, die Bundeswehr. Und es gibt so viele Stellen, also könnte ich hier einen halben Nachmittag oder einen halben Tag drüber erzählen, was da so alles ist. Bei Investitionsvorhaben geht es ja in erster Linie darum, wenn Sie und ich investieren, dass wir sagen, okay, wir geben Geld und erwarten dann einen Erfolg daraus, also Return on Invest, wie wir das ja so schön nennen. Und den finde ich bei Investitionen in der Politik gerade gar nicht. Ja? Man versucht mit neuen Investitionen ja eher alte Löcher zu stopfen, die Sozialversicherungssysteme aufrechtzuerhalten und all diese Dinge. Und insofern ist dieser positive Effekt, den man uns verkaufen will durch Investitionen und Aufweichung der Schuldenbremse, keiner. Es ist keiner. Weil wenn Sie damit Fußbilder von Baerbock beispielsweise bezahlen, dann ist das nichts. Und das sind genauso die Themen, die mich natürlich immer beschäftigen. Man muss das ja ökonomisch mal sehen. Und ich muss sagen, also alle Wirtschaftsverbände fordern ja gerade Aufweichung der Schuldenbremse. Und ich muss sagen, nee, das funktioniert nicht. Wenn es nach vorne gerichtet ist, schon. Aber so wie der Plan ist, alte Löcher damit zu stopfen, eher nicht.
Es wird ja immer gesagt, wir haben kein Einnahmeproblem, sondern ein Ausgabeproblem. Aber wofür wird denn das ganze Geld dann ausgegeben?
Naja, wenn ich Fahrradwege in Peru für 44 Millionen subventioniere oder den Klimawandel in China in hohen Summen subventioniere und man sich die Projekte anguckt, das kann man ja, das Internet vergisst ja nicht. Und dann sieht man, da soll ein Klimaprojekt in China finanziert werden. Das ist im Bundeshaushalt, ist verabschiedet, Geld geschickt. Und dann gucken sie in die chinesische Steppe. Dann weiß man, dass das natürlich nicht sinnvoll ist. Und wir haben ja, müssen alles mal umdrehen. Und aber bei Investitionen braucht es einen Plan. Immer einen Plan, ja. Und Plan und diese Regierung in Zusammenhang zu bringen, fällt mir unglaublich schwer. Ja, wenn, mit Pinocchio Scholz vorne dran und den ganzen Menschen, die dort rumlaufen, bin ich wirklich nicht optimistisch, dass egal was gemacht wird, es in Deutschland greift, weil hinter allem ist ja auch immer dieses große Bürokratieapparat und diese ganzen Geschichten, die dahinter sind, das wird immer verschlungen. Es bleibt in der Verwaltung. Das Geld kommt nicht da an, wo es hin soll. Ja, das ist wie ein Parkautomaten reinschmeißen und das Ding dreht sich nicht weiter. Und so ist es in Deutschland leider.
Sie hatten schon kurz über die Schuldenbremse auch gesprochen. Muss man sagen, man muss diese Schuldenbremse einhalten oder mit den richtigen Investitionen könnte man das dann auch aufweichen, um eben das Land voranzubringen?
Also, wie gesagt, es braucht einen Investitionsplan. Dann kann man ja über die Schuldenbremse nachdenken. Aber für mich ist die Schuldenbremse eine wichtige Institution, denn mit dem Aufweichen der Schuldenbremse und dem aktuellen Zinsniveau brauchen Sie auch neue Positionen im Bundeshaushalt. Ja, auch die Zinsen müssen ja zurückgefährt werden. Das sehen wir ja in Italien, dass da schon fast 10% des Bruttoinlandsproduktes nur für Zinsen aufgebracht werden. Und wir gefährden die Zukunftsfähigkeit der nachfolgenden Generation. Ich bin dreifacher Opa. Und sollen die armen kleinen Krötze das demnächst zurückzahlen? Ich bin gegen die Aufweichung der Schuldenbremse. Ich bin eher dafür, Anreize zu liefern für Investitionen. Die deutsche Industrie ist auf der Flucht. Machen wir uns mal nichts vor. Wir lesen jeden Tag die Meldung und es muss ein Anreizsystem geben, damit die hier bleiben. Investitionen hier in Deutschland voranbringen, dann sprudelt auch die Steuereinnahmen bei der höchsten Steuern- und Abgabenlast auf der Welt, die wir ja sowieso haben. Und dann kann man das von der Seite her betrachten, ja. Aber das Anreizsystem gibt es nicht. Es gibt eher eine ja, Strategie vieler Unternehmen auf der einen Seite und dieses ganze Gängelung und dieser Verbotsstaat, den wir in Deutschland haben, liefert keine Investitionsanreize. Also insofern gibt es die Lösung nicht. Also selbst Schuldenbremse fällt in den falschen Kanal. Investitionsanreize verfrisst die Verwaltung alles. Wo soll es herkommen? Deswegen bin ich eben so pessimistisch und will gar nicht pessimistisch sein. Angst ist ja kein guter Ratgeber und es gibt mir viel zu viele Crash-Propheten in diesen Kanälen, die alle nur mit Angst. Nee, ich will ja gar nicht Angst, ich will Lösungen haben und die erkenne ich bei der Politik nicht.
Ein großes Thema, ESG, Nachhaltigkeit, E-Mobilität. Und man hat jetzt so das Gefühl, Mercedes hat jetzt auch gesagt, man stoppt die Entwicklung der E-Plattform, dass dieses Thema entweder zu rasant oder falsch angegangen wurde. Sehen Sie da auch, dass bei dieser ganzen Diskussion Atomenergie, Verbrennungsmotoren, hat dieser E-Trend eigentlich nie richtig gezündet?
Ja, scheint so, ne? Also viele ziehen sich ja schon wieder zurück. Und wenn man dann von dem Fingerabdruck der E-Mobilität mal den richtig hinterleuchtet, muss man ja auch schauen, wo kommt das Lithium her, wie wird es gewonnen, wie viel Wasser brauche ich dazu. Das ist also, ich glaube, es war ein ganz, ganz großer Fehler, das Verbrennerauto so, ja, so auf den Schafott zu bringen. Ja, es ist ein großer Fehler, immer ideologiegetrieben Politik zu betreiben. Insofern glaube ich, dass wir einen technologischen Fortschritt haben werden im Energiebereich, aber nicht so, wie es zurzeit läuft. Und das hat natürlich andere Folgen. Wir brauchen nachhaltig Rohstoffe. Wir müssen die Lieferketten für Rohstoffe organisieren. Und das ist ein großes Thema. Auch da erkenne ich bei der Politik aktuell keine Strategie. Aber meine Kunden können es ja privat machen.
Wenn wir mal auf die Aktienmärkte schauen, also praktisch DAX auf Allzeithoch, Dow, Nasdaq auf Allzeithöchstständen. Die Börsen, sagt man ja, spiegeln die Zukunft wider. Das heißt eigentlich, wenn alles auf so Rekordständen ist, müsste die Zukunft ja rosig aussehen. Geht es unserer Wirtschaft so gut?
Ja, also wenn wir mal den DAX anschauen und so das Kurs-Gewinn-Verhältnis einiger Unternehmen anschauen, dann dürfen wir eigentlich nicht da sein, wo wir sind. Wenn Sie sich die Kredithöhen und die Finanzierung der einzelnen Unternehmen anschauen, schon gar nicht. Also wenn man das sauber bereinigen würde, die Bilanzen mal sauber stellen würde oder so, dann wär einige DAX-Unternehmen nicht auf diesem Stand. Aber der DAX spiegelt ja im Prinzip die Euphorie der Weltwirtschaft wider. Die Meldungen aus den USA werden hier geleveraged auf den DAX und dann geht der DAX in die Höhe. Ich glaube, der DAX ist überbewertet, definitiv. Es gibt ein paar Schreckensmeldungen aus den USA. Gerade heute Nacht sind wieder welche gekommen. Die Hedgefondsmanager, die massiv auf den Verfall des DAXes setzen. Schauen wir mal, was da kommt. Also Mark Twain hat es ja gesagt, mit Prognosen ist es schwierig, insbesondere wenn sie die Zukunft betreffen. Aber ich bin nicht optimistisch, dass wir dieses Niveau halten.
Auch auf Rekordniveau praktisch ist Gold, hat schon die Marke von 2400 US-Dollar überschritten, liegt knapp drunter. Ist dann Gold aber etwas, was ins Depot dann gehört?
Ja, es gibt Preis versus Wert, haben wir ja immer und der Wert bei Gold ist immer da. Insofern ist es für mich ein wichtiges Bestandteil der Vermögensschutzarchitektur. Es ist im Prinzip das Fundament, was man haben muss. Nun erfahre ich ja von meinen Händlern, dass zurzeit deutlich mehr verkauft wird, als gekauft wird, weil die Menschen natürlich auch mal sagen, endlich ist Gold da, wo der Pieper gesagt hat, wo es hinkommt. Und jetzt ist es da und jetzt mache ich mal eine Gewinnmitnahme. Daran ist ja noch niemand gestorben, ne? Aber die andere Situation ist, dass Gold auch ein Stabilitätsfaktor für eine Portfoliostrategie und für Wohlstand ist. Und wenn ich das rausverkaufe, nehme ich mir eine Säule, ich nehme das Fundament. Deswegen sollten die Leute das sehr gut überlegen und sagen, jawohl, ein bisschen mitnehmen, aber nicht die Goldposition komplett auf Null stellen. Das finde ich falsch und beim nächsten Rücksetzer auch dann bitte wieder nachkaufen, damit das Fundament erhalten wird. Denn Gold ist eine Krisenwährung aus meiner Sicht, ist auch das bessere Geld und wir kennen das ganze Ungemach noch nicht, was auf uns zukommt, wieder keine Angst, aber es gibt natürlich ein paar Indikatoren, die schon sagen, da kommt noch Ungemach auf uns zu, wenn Sie sich immer auch die Ausfälle der Banken bei der Gewerbefinanzierung beispielsweise anschauen und da ist Gold dann ein guter Ratgeber, definitiv.
In einem unserer letzten Interviews haben Sie auch Silber hervorgehoben. Ist das auch auf Ihrem Kaufzettel?
Ja, Silber habe ich ja sogar hier empfohlen. Ich habe Silber empfohlen. Und wir sind ja nun beim Silber, da waren wir 18, 19 oder so etwas. Damals, als ich gesagt habe, Silber und Silber wird der Outperformer sein. Also Silber. Nicht nur durch die Tatsache, dass Silber natürlich eine gewisse Ratio mit dem Gold hat, sondern Silber wird auch massiv verbraucht. Und vor all die Themen Energiewende und so brauchen wir als Halbleiter immer Silber. Er hat die höchsten Leitfähigkeiten. Und die Silberproduktion ist nicht so hoch wie die Nachfrage aktuell. Das bedeutet wieder Knappheit. Also braucht man Silber im Depot. Und bei Silber ist noch lange nicht vorbei. Noch lange, lange, lange nicht. Wenn Sie sich den alten Silberzyklus anschauen, also einer meiner Lehrmeister war ja Johann Seiger und der hat das ja sehr schön alles aufgearbeitet. Wenn Sie sich den letzten Silberzyklus anschauen, sind wir von 4 Dollar irgendwas auf 49 Dollar gestiegen. Also sind wir noch weit von entfernt und ich sehe aber, dass dieser Zyklus intakt ist.
Wie sollte denn generell vielleicht ein guter Mix aussehen?
Ja, generell ist natürlich, da verstehe ich ja, Diversifikation, ich nenne es Diversifikation, breit streuen. Breit streuen bedeutet auch nicht nur Asset Allocation, sondern Asset Location, wo bin ich investiert, in andere Länder investieren. Aber in der Breite muss man natürlich sagen, gehört natürlich die Aktie dazu, das habe ich nie geleugnet. Ich finde nur, es muss einen fairen Preis haben auf der einen Seite. Es gehört die selbstgenutzte Immobilie dazu. Es gehören aber nicht mehr die Klumpen der Deutschen, die vielen Immobilien, die die meisten Deutschen haben. Und dann gibt es andere Sachwertportfolios, die ich dort mit reinnehmen kann. Da gehören die Edelmetalle dazu, Technologiemetalle. Und dann sind wir auch schon bei den zweiten und dritten Krisenwährungen. Und das sind Farbedelsteine. Auf der einen Seite, gestern Abend De Beers Meldung, massiver Preisverfall bei den Diamanten, hatte ich ja gesagt. Überproduktion, das haben wir eben bei den Farbedelsteinen nicht. Und nicht zuletzt, Ihr Lieblingsthema, die Kunst.
Immer ein gutes Thema. Sie haben es schon gesagt, bei Ihnen ist es nicht nur Diversifikation, sondern Triversifikation. Vielleicht können wir das nochmal für alle erklären, was das genau ist.
Also am Anfang steht die Asset Allocation, horizontal und vertikal, also horizontal in der Breite und dann in der Asset-Klasse nochmal runter. So, die Triversifikation nutzt aber andere Instrumente als die normalen Märkte, Börse oder Bank, sondern sie nimmt zum Beispiel physisches Eigentum mit da rein. Und die Triversifikation, und das ist dann eben der Trifaktor, ist auch die geografische Diversifikation, Länder, Zollfreilage und all diese Geschichten. Ja. Das heißt also breite Streuung, dann Diversifikation in den Assetklassen. Bei Sachwerten kann man das ja machen. Ich habe ja gerade ein paar genannt. Und dann gibt es neue Instrumente wie nachwachsende Rohstoffe. Ich hatte hier ja auch schon mal welche vorgestellt und deswegen bin ich ja weltweit unterwegs, um auch dafür was zu finden und nicht nur immer die Probleme zu beschreiben und Angst zu machen. Und im Übrigen ist keine, immer wieder gern gelesen, Werbeveranstaltung ist keine Werbeveranstaltung, ist eine Lehrveranstaltung. Ich zeige jedes Mal, wie es funktioniert und niemand muss bei mir nicht kaufen, wenn er nicht will. Aber ich bin halt eben da ein Vorreiter und ich denke, das läuft ganz gut. Und nicht umsonst habe ich ja Kunden in 40 Ländern und die mich beobachten, wissen ja, dass ich Social Media nicht kann und keinen YouTube-Kanal und alles. Geht mit Mund-zu-Mund-Propaganda und da bin ich auch ganz glücklich.
Ja, glücklich sind Sie auch immer stärker mit Kunst als Investment. Wie geht das vielleicht?
Ja, das müssten Sie mir eigentlich erklären als Kunstexperte. Aber es ist natürlich so, also wir haben vielleicht eine andere Herangehensweise. Einig sind wir, es muss knapp sein, es darf nicht unendliche Auflage geben, isoliert in der Kunst. Einig sind wir natürlich auch, dass es zwei Klassen gibt, die alten Meister, wo man reinsteigen kann oder neue junge Künstler, unabhängig, ob man es mag oder nicht. Aber das sind ja schon mal zwei Kriterien. Ich brauche eine Echtheit dort dabei, bei diesen Dingen und ich muss mögen. Also ich muss schon sagen, ich kenne ja auch Ihre Kunstsammlung, man muss das mögen, man muss Freude haben. Also Kunst ist ja der älteste von Menschenhand geschaffene Sachwert und deswegen mag ich Kunst auch. Es gibt da ganz tolle und ich beschäftige mich sehr stark mit Kunst. Mein Aspekt ist aber diskrete Durchführung. Ich kann ein Kunstwerk einfach so weitergeben. Ich kann es in einem Zollfreilager unterbringen, ohne dass jemand Zugriff drüber hat. Ich kann über Kunst Erbfolge organisieren. Ja? Wenn Sie überlegen, so drei gute Ückers oder was auch immer im Portfolio, unser so Enkelkind 1, Enkelkind 2, Enkelkind 3. Und da gibt es ja auch im Steuerrecht gute Bewertungsmöglichkeiten. Da gibt es sogar Fachsteueranwälte, die das machen können, sodass also der weitergegebene Wert nicht so hoch ist in der steuerlichen Betrachtung, als wenn ich Geld gebe. Ja? Und nicht umsonst haben die großen Banken ja Kunststiftungen, nicht umsonst sind alle vermögenden Menschen ja in Kunst, die nutzen ja die Assetklassen neben den Aktien-Shares eben auch die Edelmetalle, aber eben auch Edelsteine. Also wenn wir uns gucken, wer alles einen Rubin in der Krone hat, zum Beispiel vom Vatikan bis nach England hin. Und dann als drittes haben sie alle Kunst. Sie haben alle Kunst. Und wenn wir die drei Assetklassen so zusammenfassen, Metalle, Kunst und Edelsteine, dann weiß man, das hat über Generationen hin funktioniert. Es hat über Kriege hin funktioniert. Und deswegen ist das, wenn man zumindest drüber nachdenkt, es könnte Angriffe, ich habe ja vorhin einen schon vorgestellt, auf mein Vermögen geben, ist das, glaube ich, so Eigentum in Dingen zu haben, die ich so weitergeben kann, das diskret und mit einem guten Zugriffsschutz, glaube ich, eine gute Lösung.
Haben Sie noch andere Investitionsempfehlungen? Sie haben schon so viel verraten. Haben Sie vielleicht noch einen heißen Tipp?
Ja, also ich bin gegen heiße Tipps, das mache ich eigentlich nicht. Also die heiße Tipps geben, haben sich vorher damit eingedeckt und warten dann, dass alle anderen, also Wolf Schafe halten, da bin ich dagegen. Der heiße Tipp, wenn es einen gibt, ist, nicht alle Vermögenswerte in dem Land, in dem ich mein Einkommen beziehe. Das ist der heiße Tipp, nämlich zu sagen, okay, ich brauche Asset Location. Und das ist ja bekannt, dass ich in Liechtenstein bin, in der Schweiz, in Dubai, Nordzypern und Nordamerika. Und es ist, glaube ich, ganz gut, darüber nachzudenken, auf der einen Seite, und auch darüber nachzudenken, ein Immobilienschutzprogramm mal zu haben. Und für die Immobilie, die einem ans Herz gewachsen ist. Und die Immobilienmärkte haben sich ja gerade ein bisschen stabilisiert, auch mal darüber nachzudenken, sich von einer oder anderen Immobilie, weil da ein großes Klumpenrisiko ist, zu trennen. Auch wenn es weh tut, aber ich würde es tun, weil geleveraged mit dem Bankenkredit dahinter oder so mal auch ein bisschen die Kredite runterfahren, ist, glaube ich, ein guter Rat.
Sie haben schon jetzt ein paar Mal auch im Interview angedeutet, dass es ja, sagen wir mal, Influencer-Kanäle, Social-Media-Kanäle gibt, die immer wieder auch gerne Angst schüren. Angst vor Krisen, Enteignung, vielleicht aber auch vor der ändernden Weltordnung. Wie ist Ihre Meinung dazu?
Also es gibt natürlich Tendenzen, wie das Gesetz, was ich vorhin vorgestellt habe, wo der Staat weiter neue Begehrlichkeiten hat, um zuzugreifen. Das gibt es. Und ich glaube sehr stark daran, dass wir einen üblen Mix aus mehr Abgaben, Lastenausgleich, digitaler Währung und all den Dingen bekommen. Ja? Aber was da so manche treiben, so Crash-Propheten im Internet, ist ja schon schauerlich. Und am Ende kostet dann die Beratung 30.000 zu Beginn oder 25.000, wie ich es letzte Woche dann gehört habe, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite werden so sogenannte Krisen-Crash-Pakete verkauft. Ja, wenn ich das, die Unze dann mal runterreche, ist die teuerste Unze auf der Erde, die man kaufen kann. Und dagegen bin ich. Und ich bin ohnehin gegen den isolierte Produktbetrachtung. Ich bin für den konzeptionellen Ansatz. Und das biete ich ja mit meinem Team. Ich mache ja das CSC-System, also Consulting Strategy Concept, in dem ich dem Kunden wirklich einen Plan erarbeite. Und ich bin ganz froh, dass das so gut angenommen wird und die Menschen auch wirklich nicht angstgetrieben, sondern planerisch mit Geld, Wohlstand und Vermögen umgehen. Auch Altersvorsorge spielt da natürlich eine Rolle. Und das ist mein Weg, den ich gehe. Und den gehe ich ja schon relativ lange und ich beabsichtige, den auch noch länger zu gehen.
Sie haben auch schon erwähnt, den Kongress, da kann man ja auch teilnehmen und sich weiterbilden, mit Ihnen in Kontakt treten und Ihrem Team. Wie kann man dann dabei sein?
Ja, also all die Themen, die wir heute besprochen haben, ich stelle alle Gesetze, die so gerade im Ansatz sind, natürlich vor. Und wir haben es ja genannt, Krall und Pieper Klartext. Wir werden da schon richtig mal viele Stunden mal so die Dinge beleuchten, hinterleuchten und jeden Stein umdrehen. Das wird in Würzburg am 8.6. stattfinden. Wir sind in einem schönen Schlosshotel. Und wir haben eine ganz begrenzte Anzahl, dürfen nur 120 Menschen dort in diesen Saal. Und wir bieten ein Ganztages-Angebot mit 4 Referenten für 39 Euro mit Ganztagesverpflegung, alles drumherum, weil wir auch einen Aufklärungsauftrag haben. Und für die, die nicht kommen können, die können sich dann das im Stream anschauen. Alles ist auf meiner Webseite zu buchen. Aber ich würde mich natürlich freuen, und Sie waren ja mit dabei, die Resonanz auf der Invest war ja gigantisch und mein Messestand ist ja quasi gestürmt worden, dass die Menschen sagen, ich kann mal mit dem Pieper reden, und das biete ich dort auch an. Meet and greet nach der Veranstaltung für Menschen, die mit mir reden wollen, gerne.
Wie kann man sich grundsätzlich an Sie wenden, wenn man eine Beratung sucht? Wie kann man Sie kontaktieren?
Ja, die Seite rolf-pieper.com bietet im Prinzip alle Möglichkeiten, also Kontaktmöglichkeiten, Informationen über das, was ich mache. Dort ist auch die Veranstaltungsseite, also Pieper Live heißt das dann. Und dann werde ich weitergeleitet zu Pieper and Friends. Und dann komme ich auch auf die Veranstaltungsseite. Und insofern einfach rolf-pieper.com und dann findet man alles, was man braucht. Auch die neuesten Interviews mit Inside Wirtschaft.
Und da erreicht man Sie auch persönlich oder Ihr Team?
Genau, also man kann mit mir persönlich die Beratung buchen. In der Tat mache ich das noch. Ich nehme mir 2 Tage die Woche Zeit, um wirklich. Ich verliere auch, also muss man ja auch sagen, ich möchte den Kontakt, ich möchte Menschen helfen, ich möchte den Kontakt zu Menschen nicht verlieren. Ich habe natürlich, manche müssen dann schon mal 14 Tage warten oder so, weil ich viele Interviews und mache und viel auf Reisen bin, aber ich möchte den Kontakt nicht verlieren. Und das ist ja dann so, wenn Sie so auf die Messe wie die Invest beispielsweise gehen, ist es ja so wie eine große Familie. Wir haben damals geredet und das war die Idee und lass uns zusammen, das ist schön. Also es hat sich eine gute persönliche Ebene mit Kunden und Interessenten gebildet.
Und ich habe es auf der Invest gesehen, wie dann alle zum Stand strömten. Und ich glaube, das ist auch ja für einen selber wichtig, die Themen mit aufzusaugen und dann zu sehen, was man für Lösungen daraus machen kann.
Das ist so. Und ich habe ja zur Invest, die habe ich Ihnen noch gar nicht gegeben, eine neue Broschüre veröffentlicht, Gebrauchsanweisung Fluchtplan. Und Interessenten können sich an uns wenden und dann schicken wir diese auch zu.
Sagt Rolf Pieper, der CEO der Triconcept AG. Vielen Dank, dass Sie wieder hier in Berlin zu Gast waren. Und liebe Zuschauer, Rolf Pieper hatte schon gesagt, rolf-pieper.com ist die Webseite. Wir blenden es hier ein und unten im Text steht das natürlich auch nochmal für Sie. Dankeschön, dass Sie heute wieder mit dabei waren. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.
Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.